herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Recht einfach erklärt, dem Schulrechtspodcast des ZSL, des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung in Baden-Württemberg. Hier werden wir Ihnen wichtige schulrechtliche Themen einfach und praxisnah erklären, mit echten Beispielen aus der Schule und mit praktischen Tipps. Mein Name ist Stefan Sausele, ich leite die ZSL Außenstelle Comburg und werde diesen Podcast moderieren. Und heute wieder mit dabei Herr Dr. Stefan Reib und Frau Dr. Gesine Walz, beide Juristen aus dem Kultusministerium in Stuttgart. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
Hallo, wir freuen uns auch sehr hier zu sein.
Ja, hallo auch von mir.
Wir wollen auf Fragen der Haftung von Lehrkräften und Schulleitungen schauen, die sich aus schulischen Situationen, insbesondere aus der Verletzung von Pflichten, ergeben können. Die Folge knüpft an unsere Ausgabe zum Thema Aufsichtspflicht an, kann aber auch separat gehört werden, ohne die vorige Folge zu kennen. Wer die Folge zur Aufsichtspflicht hören will, sie ist direkt vor dieser hier eingestellt. Jetzt in dieser Episode zum Thema Haftung werden unter anderem die Themenpunkte besprochen. Wann hafte ich als Lehrkraft? Das Prinzip der sogenannten Amtshaftung, die Begriffe Zivilrecht und Strafrecht, Schuld, Vorsatz und Fahrlässigkeit und das beamtenrechtliche Disziplinarverfahren. In der Schule kann ja schnell mal etwas passieren. In der vorigen Folge zur Aufsicht hatten wir das Beispiel vom Schulhof. Kinder fangen an, Steine auf parkende Autos zu werfen oder es kommt zwischen verschiedenen Schülerinnen und Schülern zu einer Rangelei. Dabei könnten Verletzungen oder Sachschäden passieren. Wir haben dabei schon gehört, dass eine Lehrkraft, gerade wenn sie die Pausenaufsicht hat, nicht automatisch haftet, wenn etwas passiert. Im Gegenteil, dies ist sogar eher selten der Fall. Aber nehmen wir einmal an, die Lehrkraft hat es tatsächlich vergessen, dass sie an dem Tag zur Aufsicht eingeteilt war und auf dem Schulhof passiert etwas. Was gilt denn dann?
Okay, schauen wir uns das tatsächlich mal genauer an. Auch in so einem Fall wäre es nicht so, dass die Lehrkraft gleich den Schaden aus eigener Tasche zahlen muss. Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist, dass es für die Lehrkräfte und Schulleitungen auch im schulischen Bereich den Grundsatz der sogenannten Amtshaftung gibt. Also wenn Sie die Regelungen nachlesen möchten, die hier einschlägigen Paragraphen, das ist der Paragraph 39 BGB und das ist der Artikel 34 des Grundgesetzes, haben wir in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt. Was bedeutet das jetzt konkret? Das bedeutet zunächst mal im ersten Schritt, muss sich der verletzte Jugendliche bzw. Eltern oder auch der Autohalter, dessen Auto durch Steine beschädigt wurde, nicht etwa an die Lehrkraft selbst wenden, die die Aufsicht führen sollte, sondern die Ansprüche müssen beim Land Baden-Württemberg angemeldet werden, dort geltend gemacht werden.
Ja, also jetzt sagst du, die müssen beim Land Baden-Württemberg angemeldet werden und der Geschädigte muss sich dahin wenden. Der würde sich zwar vielleicht schon erstmal an die Schule wenden, aber die Schule sollte dann den Vorgang an das Regierungspräsidium weiterleiten. Und dort prüfen dann Juristen, ob und in welcher Höhe ein Anspruch besteht. Dass erstmal der Dienstherr, also das Land, haftet, ist eine Privilegierung der Lehrkräfte gegenüber, wenn man sich das jetzt vorstellt, der Situation als reiner Privatperson, wo ja nicht erstmal jemand anderes für einen eintritt, wenn man einen Schaden verursacht hat. Dieses Privileg gilt übrigens nicht nur für Beamte, sondern das gilt genauso auch für angestellte Lehrkräfte.
Ja, okay, jetzt schauen wir mal an, was prüft denn das Regierungspräsidium in so einer Situation, wenn ein Anspruch angemeldet wurde? Also das prüft zunächst mal, ob die Forderung der geschädigten Person berechtigt ist. Was macht es dann, wenn der Anspruch tatsächlich berechtigt ist? Dann erstattet es, das ist klar, den Schaden dieser Person. Wenn nein, also wenn der Anspruch nicht berechtigt ist, dann wehrt das Regierungspräsidium tatsächlich die Ansprüche ab und führt, wenn es dazu kommt, auch tatsächlich ein Gerichtsverfahren.
Ja, yeah, okay. Das war jetzt der erste Schritt, hatten Sie gesagt. Was wäre denn dann der zweite?
Ja, der zweite Schritt folgt nur, wenn das Land dann wirklich einen Schaden erstattet hat und wenn die Lehrkraft, also zum Beispiel bei der Pausenaufsicht, auch was falsch gemacht hat. Und zwar nicht nur ein bisschen falsch, sondern auch noch richtig gravierend falsch. Denn im zweiten Schritt prüft das Regierungspräsidium den sogenannten Regress gegen die Lehrkraft. Also, ob sich das Land den Betrag von der Lehrkraft zurückholt, den es an den Geschädigten gezahlt hat. Und dieser Regress findet nur statt, wenn die Lehrkraft entweder vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Ansonsten bei einfacher Fahrlässigkeit muss die Lehrkraft nichts zahlen, obwohl sie vielleicht auch einen Fehler gemacht hat.
Also dann kommt es vor allem auf den Unterschied zwischen einfacher und grober Fahrlässigkeit an.
Ja, das ist ganz richtig, genau. Denn Bei vorsätzlicher Pflichtverletzung, die sind ja tatsächlich extrem selten, das kommt also kaum vor, deshalb kommt es tatsächlich auf die Abgrenzung bei den Graden der Fahrlässigkeit an. Also konkret auf den Unterschied zwischen einfacher Fahrlässigkeit und grober Fahrlässigkeit. Und das ist tatsächlich nicht so ganz leicht, jetzt die einfache Fahrlässigkeit von der groben Fahrlässigkeit zu unterscheiden. Und da muss man tatsächlich jeden Einzelfall für sich anschauen, auch mit Blick darauf, was die Rechtsprechung vielleicht in ähnlichen Fällen bereits entschieden hat. Es gibt da Definitionen zur Fahrlässigkeit und wir werden Ihnen ein paar Beispiele dazu machen.
Ja, genau, das machen wir jetzt. Also, die einfache Fahrlässigkeit liegt vor, wenn jemand, das ist jetzt ein Zitat aus der Rechtsprechung, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Also das sind geringfügige Unachtsamkeiten, die jedem Mal passieren können. Im Schulkontext würde man das zum Beispiel annehmen, wenn eine Lehrkraft einmalig zu spät zur Pausenaufsicht kommt, weil sie von mir aus bei der Vorbereitung der nächsten Stunde oder im Gespräch mit einem Kollegen die Zeit nicht im Blick hatte. Oder wenn eine Lehrkraft zum ersten Mal den Schulschlüssel verlegt und nicht wiederfindet. Das kann ja bei älteren Schließanlagen auch ganz schön teuer werden. In diesen Fällen, also einfach fahrlässig, muss die Lehrkraft den Schaden dann nicht ersetzen.
Das heißt, wir müssen jetzt auch mal tatsächlich näher betrachten, unter welchen Voraussetzungen die grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Denn das hat Ihnen ja gerade die Frau Wald schon erklärt. Bei einfacher Fahrlässigkeit gibt es eben keinen Regress. Und jetzt drum schauen wir uns mal genauer an, wann die Voraussetzungen der groben Fahrlässigkeit vorliegen. Grobe Fahrlässigkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass die erforderliche Sorgfalt in besonders hohem Maße verletzt wird. Die Rechtsprechung spricht auch davon, dass etwas nicht beachtet, was jedem hätte einleuchten müssen. Dann schauen wir uns tatsächlich mal genauer an, wann die Gerichte davon ausgehen, dass diese Voraussetzungen vorliegen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Lehrkraft nicht nur den Einsatz ihrer Pausenhofaufsicht verpasst, sondern auch dann noch andere Dinge erledigt, wenn sie ihren Fehler bemerkt hat oder darauf aufmerksam gemacht wurde. Das wäre dann tatsächlich grob fahrlässig und in diesem Fall muss dann die Lehrkraft mit einem Regress des Dienstherrn, also des Landes Baden-Württemberg, rechnen und den Schaden, den zunächst das Land übernommen hatte, ganz oder teilweise erstatten.
Daneben gibt es noch Fälle, bei denen sich die Haftung der Lehrkräfte zwar nach den gleichen Regeln richtet, also Haftung nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, die aber keine Fälle dieser Amtshaftung sind, die wir gerade erklärt haben. Da tritt dann also nicht das Land für den Schaden ein, sondern jemand anderes. Und da haben wir zwei Fallgruppen, die hier wesentlich sind. Das eine sind Sachschäden, die beim Schulträger, also meist der Kommune, eintreten und eben nicht beim Land. Und das andere sind Körperschäden, die ein Schüler, eine Schülerin zum Beispiel im Sportunterricht erleidet.
Das ist ja spannend. Können Sie das nochmal genauer ausführen?
Ja, das sollten wir tatsächlich genauer betrachten. Tritt ein Schaden zum Beispiel beim Schulträger ein, weil der Schulschlüssel verloren ging und die Schließanlage ausgetauscht werden muss oder weil die Lehrkraft versehentlich den Beamer fallen lässt und er dann zerstört ist, dann ist es tatsächlich kein Fall der Amtshaftung. Das heißt, das Land ersetzt dem Schulträger nicht seinen Schaden. Den Schaden muss zunächst tatsächlich die Kommune selbst tragen. Der Schaden ist ja in ihrem Eigentum entstanden. Dann gibt es aber für die Kommune die Möglichkeit, auf das Land zuzugehen und das Land zu bitten, den Regress durchzusetzen, also den Anspruch, den die Kommune hat, über das Land gegen die Lehrkraft geltend zu machen. Für alle, die an juristischem Nerdwissen interessiert sind, das Ganze nennt sich dann Drittschadensliquidation. Für die Haftung der Lehrkraft selbst gelten dann aber die gleichen Regeln. Das heißt, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit muss die Lehrkraft für den Schaden des Schulträgers eintreten.
Und jetzt kommt nochmal ein anderer Fall. Also nochmal anders ist es nämlich bei Körperschäden. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin sich zum Beispiel im Sportunterricht verletzt, weil beispielsweise die Sportlehrkraft die eigentlich erforderliche Hilfestellung nicht leistet, dann ist die rechtliche Situation deshalb anders, weil hier ein weiterer Akteur auftaucht, nämlich die Schülerunfallversicherung. Die Schülerunfallversicherung tritt für die Heilbehandlung, die Heilkosten des Schülers oder der Schülerin finanziell ein und die würde sogar im Extremfall auch eine lebenslängliche Rente bezahlen. Das Sozialgesetzbuch schließt in diesen Fällen unmittelbare Ansprüche gegen die Lehrkraft aus. Nur wenn der Schaden durch die Lehrkraft vorsätzlich herbeigeführt wurde, dann gilt dieser Ausschluss nicht.
Ja genau, aber tatsächlich ist es auch hier so, dass die Schülerunfallversicherung, so wie wir es vorhin auch beim Schulträger gehört haben, Regress gegen die Lehrkraft nehmen kann. Aber auch da gelten wiederum die gleichen Voraussetzungen. Es kann nur Regress genommen werden, wenn die Voraussetzungen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen. Das heißt, bei einfacher Fahrlässigkeit ist kein Regress möglich.
Was jetzt vielleicht viele Lehrkräfte interessiert an dieser Stelle, können sich Lehrkräfte denn dagegen versichern?
Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Ja, Lehrkräfte können sich versichern, aber nicht für vorsätzlich verursachte Schäden, das ist ja irgendwie auch klar. Für die einfach fahrlässig verursachten Schäden müssen sie sich nicht versichern, weil sie da ja wegen der Amtshaftung ohnehin nicht haften würden. Da braucht es also keine Versicherung. Das bedeutet im Ergebnis, dass eine Versicherung nur, aber immerhin, für grob fahrlässig verursachte Schäden eintritt, wenn man sie vorher abgeschlossen hat. Das kann sinnvoll sein, das muss aber jede Lehrkraft für sich selbst entscheiden.
Okay, das waren jetzt alles Beispiele, in denen es um Schadenersatz geht, also die Lehrkraft etwas zahlen müsste. Gibt es denn auch andere Konsequenzen zu Pflichtverletzungen, strafrechtliche zum Beispiel?
Ja, tatsächlich gehören die Fälle, die wir bisher besprochen haben, wo es ja um finanziellen Schadenersatz ging, zur sogenannten zivilrechtlichen Haftung. Und daneben gibt es auch noch die strafrechtliche Haftung und für Beamte gibt es insbesondere auch noch das Disziplinarrecht. Um das Strafrecht geht es immer dann, wenn ein Straftatbestand nach dem Strafgesetzbuch erfüllt ist. Also wenn eine Lehrkraft zum Beispiel, das kommt zum Glück praktisch nicht mehr vor, einem Schüler oder einer Schülerin eine Ohrfeige gibt, das wäre dann eine Körperverletzung nach dem Strafgesetzbuch. Und die Körperverletzung gibt es dort sogar noch als verschärfte Norm, wenn ein Beamter sie in Ausübung seines Dienstes begeht. Dann ist tatsächlich auch die Strafe noch etwas höher. In den Shownotes haben wir Ihnen wieder die maßgeblichen Regelungen abgebildet. Die können Sie dort nachlesen. Das sind die Paragraphen 223 Strafgesetzbuch. Das ist die einfache Körperverletzung. Und der Paragraph 340 Strafgesetzbuch. Das ist die Körperverletzung im Amt.
Realistischer jetzt als die Ohrfeige ist ja zum Beispiel, dass sich ein Schüler oder eine Schülerin verletzt und das nicht passiert wäre, wenn die Lehrkraft ihre Aufsichtspflicht ordentlich wahrgenommen hätte. Wichtig ist dabei, das haben wir im vorigen Podcast zur Aufsichtspflicht schon festgestellt, dass eine Haftung der Lehrkraft nicht automatisch feststeht, nur weil etwas auf dem Pausenhof passiert ist. Die Lehrkraft muss für eine Verletzung eines Kindes nur dann einstehen, wenn sie zum einen ihre Aufsichtspflicht verletzt hat und dies aber auch zum anderen ursächlich für den Unfall oder die Rangelei geworden ist, aus der die Verletzung des Kindes resultiert. Also nur, wenn sich feststellen lässt, dass ein Schüler oder eine Schülerin bei ordnungsgemäßem Verhalten der Lehrkraft nicht zu Schaden gekommen wäre, dann würde die Lehrkraft wegen Körperverletzung, hier wäre das dann Körperverletzung durch Unterlassen, bestraft werden können.
Sollten wir uns tatsächlich auch nochmal genauer anschauen, was es konkret bedeutet und was der Lehrkraft drohen kann. Im Strafrecht, ich denke, das kennen Sie soweit, gibt es Geld- und Freiheitsstrafen. Das sind höchstpersönliche Strafen und deshalb kann man sich dagegen auch nicht versichern. Und ganz wichtig ist auch noch zu wissen, bei einer Beamtin und bei einem Beamten ist es so, dass bei einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr die Beamtin aus dem Dienst entlassen wird. Aber klar ist, so eine Freiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr droht jetzt nicht wegen einer Ohrfeige, sondern da muss tatsächlich deutlich mehr zusammenkommen. Also wenn man sich mal anschaut, in welchen Fällen eine solche Freiheitsstrafe ausgesprochen wird, dann sind es zum Beispiel Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern oder der Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Und das sind zum Glück extreme Ausnahmefälle.
Und gibt es denn dann nach einer strafrechtlichen Verurteilung auch noch ein Disziplinarverfahren? Das hatten Sie vorhin ja auch noch erwähnt.
Ja, das kann sein, tatsächlich, wenn die Disziplinarbehörde, das ist bei uns das Regierungspräsidium, bei Beamten nach Prüfung zu dem Schluss kommt, dass zusätzlich zu strafrechtlichen Folgen noch eine dienstrechtliche Maßnahme notwendig ist. Man spricht dann von einem sogenannten disziplinarrechtlichen Überhang.
Tatsächlich gibt es also eine Abhängigkeit zwischen dem Strafverfahren auf der einen Seite und dem Disziplinarverfahren auf der anderen Seite. Und deshalb ist es im Regelfall so, dass zumindest ein Disziplinarverfahren dann ausgesetzt wird, wenn das Strafverfahren eingeleitet ist und dann zunächst mal der Ausgang des Strafverfahrens abgewartet wird. Im Disziplinarverfahren werden dann tatsächlich auch Akten gesichtet, Zeugen vernommen, so ähnlich wie Sie es vor Gericht kennen, und der Sachverhalt umfassend aufgeklärt. Und am Ende des Disziplinarverfahrens steht dann entweder eine Disziplinarmaßnahme oder das Verfahren kann auch tatsächlich eingestellt werden. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Maßnahmen am Ende eines solchen Disziplinarverfahrens stehen können. Das beginnt bei einem Verweis, der bei leichten Verfehlungen ausgesprochen wird, geht dann weiter über eine Geldbuße und Möglich sind auch Kürzungen der Bezüge, die immer nur vorübergehend sind, und zwar für längstens 3 Jahre und auch nur begrenzt auf maximal 20%. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Degradierung. Das ist eine Zurückstufung, also eine Rückernennung, beispielsweise vom Amt der Besoldungsgruppe A14 in ein Amt der Besoldungsgruppe A13. Und als schwerste Disziplinarmaßnahme steht am Ende der Leiter sozusagen die Entfernung aus dem Dienst, wenn es sich um ein besonders schweres Vergehen handelt und das Vertrauen in die ordnungsgemäße Dienstführung des Beamten oder der Beamtin definitiv verloren gegangen ist.
Ja, genau, das ist die Definition der Rechtsprechung, die es braucht für eine endgültige Entfernung aus dem Dienst. Aber auch solche Fälle sind ja nur ausgesprochen selten, zum Glück. Ja, und wir nähern uns schon dem Ende des Podcasts. Zum Schluss nochmal der praktische Hinweis aufs Dokumentieren, wie auch bei der Ausübung der Aufsichtspflicht schon gesagt. Auch ein wichtiger Tipp an der Stelle. Also wenn irgendetwas passiert ist, das zu einem Streit über Schadensersatz oder zu einem Straf- oder Disziplinarverfahren führen könnte, dann ist es auf jeden Fall gut, so früh wie möglich alle wesentlichen Umstände des Vorgangs festzuhalten. Was ist passiert? Wann ist es passiert? Wo ist es passiert? Wo war ich da gerade? Was habe ich gemacht? Wer ist alles beteiligt? Wer könnte Zeuge sein? Habe ich vorher die Schülerinnen und Schüler auf irgendwas hingewiesen? Gab es irgendwelche Unterschriften von Eltern? Einfach alle Umstände, die wichtig sein könnten. Die gute Dokumentation, das kann man nicht oft genug sagen, hilft wirklich, dass man sich auch später zum einen selber noch an den genauen Ablauf erinnern kann und zum anderen eben auch darlegen kann, wie man da gehandelt hat.
Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und damit sind wir schon am Ende unserer Podcast-Episode angekommen. Herr Dr. Ralf, Frau Dr. Walz, vielen Dank. Das waren wichtige Informationen. Und ich nehme mit, wenn es überhaupt zu einer finanziellen Haftung kommt, ist zuerst das Land Baden-Württemberg dran. Und die einzelne Lehrkraft oder Schulleitung haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, nicht bei einfachen alltäglichen Fehlern. Auch schwere straf- oder dienstrechtliche Folgen sind zum Glück sehr selten.
Ja, so ist es.
Dann halten wir das doch als Fazit fest. Das war die Folge Haftung von Recht einfach erklärt, dem Schulrechtspodcast des ZSL. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es Ihnen gefallen hat, dürfen Sie uns gerne weiterempfehlen. Wie bereits erwähnt, finden Sie Links und weitere Infos zum heutigen Thema in den Shownotes dieser Episode. Bis zur nächsten Podcast-Folge wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg und Freude im Schulalltag.